Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute in der Praxis Teil 2. Die WOTS untersucht den gesellschaftlichen Wert der Psychoanalyse.
Wie wir in der letzten Folge gehört haben, geht die Psychoanalyse davon aus, dass unbewusste Konflikte und frühkindliche Erfahrungen einen großen Einfluss auf das spätere Verhalten haben. Das schließt auch kriminelle Handlungen ein. Aus der psychoanalytischen Perspektive heraus sind solche Handlungen, zum Beispiel eine Gewalttat, ein Symptom. Sie dienen dem Täter als Bewältigungsmechanismus für unerträgliche Gefühle wie Scham, Hass, Neid oder Angst und zum Schutz vor Selbstfragmentierung. Damit ist gemeint, dass die eigene Identität, Erinnerungen oder Emotionen in einzelne, getrennte Teile zerfallen. In einem Newsartikel der UZH über Jugendgewalt beantwortet der Kriminologe Ribot die Frage, was Jugendliche dazu bringt, gewalttätig zu werden, mit mangelnder Empathiefähigkeit und Konfliktlösungskompetenz. Die Ursachen für diese Mängel sind jedoch komplex. Sie können Familienprobleme sein, fehlende Selbstkontrolle oder soziale Benachteiligung. Weil wir in diesem Podcast auch immer gerne Zahlen einbringen, hier ein paar Zahlen. Im Kanton Zürich wurden letztes Jahr von der Jugendanwaltschaft 4.694 Strafen verhängt. Bei den meisten Fällen handelt es sich um leichte bis mittelschwere Delikte, etwa Fahren ohne Billett oder kleinere Vermögensdelikte wie geringfügige Diebstähle und Sachbeschädigungen. Bei 2% wurde jedoch ein Freiheitsentzug angeordnet. Das sind also 94 Fälle mit schweren Delikten. Schwere Deliktformen sind schweizweit eher selten und werden vor allem von männlichen Jugendlichen verübt. Wie soll man mit solchen Jugendlichen umgehen? Das schweizerische Jugendstrafrecht ist auf den Täter ausgerichtet, nicht auf die Tat. Jugendliche sollen nicht nur bestraft werden. Stattdessen stehen erzieherische Maßnahmen und ambulante Behandlungen im Vordergrund. ExpertInnen sind sich einig. Diese Ansätze helfen nicht nur bei der Integration, sondern beugen auch neuen Straftaten vor. Das Gericht kann einen Täter auch in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen. Unsere heutige Spurensuche zu psychoanalytischen Ansätzen führt in eine solche Einrichtung, ins Maßnahmenzentrum Kalkrein. Sie führt auch zu einem Verein für psychoanalytische Sozialarbeit, der seine Aufträge mehrheitlich von kantonalen Kinder- und Jugendhilfezentren, städtischen Sozialzentren und von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB erhält. Die zentralen Fragen: Wie wird Psychoanalyse an diesen Orten angewandt und inwiefern wirkt dieser Ansatz auf die betreuten Jugendlichen? Anke Schindler hat für die WOTS die beiden Einrichtungen besucht. Dominik hat mit ihr gesprochen.
Anke Schindler, in deinem Beitrag zum Wobei-Heft der WOTS über Psychoanalyse geht es darum, eigentlich um die Jetztzeit und vor allem auch um Sozialarbeit. Also wie wird heute Psychoanalyse in der Sozialarbeit eingesetzt? Was da so ein bisschen immer wieder vorkommt, ist, dass es scheint, die Psychoanalyse ein Problem hat, ihre Effizienz zu beweisen. Ist der Eindruck richtig und wenn ja, warum ist das so?
Also ich kann nicht absolut sagen, ob der Eindruck richtig ist, aber es ist ein Eindruck, den ich auch bekommen habe, dass die Psychoanalyse marginalisiert ist. Und ich denke, viel hat damit zu tun, dass sie nicht mehr so diesem Zeitgeist entspricht. Es sind unterschiedliche Faktoren, die da zusammenkommen, aber ein wichtiger Punkt ist sicher, dass sie sehr prozessoffen funktioniert. Sie ist keine standardisierte Therapieform wie andere Therapieformen, das vielleicht eher sind. Sie geht sehr stark vom Individuum aus. Außerdem setzt sie nicht auf der Symptomebene an, wie das zum Beispiel jetzt kognitive, verhaltenstherapeutische Ansätze stärker machen, sondern sie setzt, es ist eine tiefenpsychologische Methode. Das heißt auch, dass sich Erfolge vielleicht weniger schnell zeigen, was auch heißt, dass eine Psychoanalyse länger dauert und mehr kostet als andere Therapieformen, was jetzt auch nicht so der Inbegriff von Effizienz ist. Ich glaube, das führt alles dazu, dass sie im Moment nicht so...
Ja, und wenn du am Anfang von Zeitgeist gesprochen hast, das heißt, du meinst einen Zeitgeist, der eben eher Effizienz verlangt.
Ja, halt vor allem auch Kosteneffizienz, so diese ganzen neoliberalen Tendenzen, die sich im Gesundheitsbereich verfestigt haben in den letzten Jahren, die Ressourcenknappheit. das widerspricht dem allem. Plus ist es halt auch nicht quantifizierbar und nicht so klar messbar, wie man das heute gerne hat. Es lässt sich nicht so bullet-point-mäßig abarbeiten und es gibt jetzt auch nicht so klare Zielsetzungen. Deswegen lässt sich das weniger klar messen, als wenn es darum geht, beispielsweise ein simples Alltagsproblem bewältigen zu lernen. Auch wenn es Studien gibt, die die Effizienz der Psychoanalyse gut belegen. Vor allem auch längerfristig ist es eine erwiesenermaßen gute Methode.
Es gibt aber Institutionen, Einrichtungen, die sich mindestens zum Teil psychoanalytischer Techniken bedienen. Du warst bei zwei solchen Einrichtungen, im Maßnahmezentrum Kalkrein und im Verein für psychoanalytische Sozialarbeit. Jetzt vielleicht, damit ich das vorstellen kann, wie unterscheiden die sich und mit welchen Problemen, mit welchen Delikten vielleicht auch haben die jeweils zu tun?
Sie sind in mehrfacher Hinsicht sehr unterschiedlich. Das erste ist vielleicht die Größe und der Institutionalisierungsgrad, könnte man sagen. Also der VPSZ ist ein Verein, der macht verschiedene Dinge, zum Beispiel gibt er Publikationen heraus, organisiert Veranstaltungen, aber ist eben auch eine Dachorganisation für Familienbegleiterinnen. Und das sind 8 Personen, die da in diesem Verein zusammengeschlossen sind. Das funktioniert so ein bisschen wie ein Kollektiv. Die haben alle ihre eigenen Fälle, die sie begleiten, und die treffen sich regelmäßig zu sogenannten Intervisionen, also kollegialen Fachgesprächen, in denen sie sich austauschen und haben auch sonst einen regelmäßigen Austausch und dieses Netzwerk. Und was sie machen, ist, sie arbeiten alle mit Familien zusammen, die Probleme haben in irgendeiner Form, schwierige Dynamiken, große Belastungen und die entweder selbst Unterstützung suchen oder denen eine Familienbegleitung behördlich auferlegt worden ist, weil zum Beispiel eine Gefährdung vorliegt des Kindes oder des Jugendlichen. Und die Familienbegleiterinnen gehen dann oft zu diesen Familien nach Hause. Es geht darum, die Rolle der Eltern zu stärken, fürs Wohl des Kindes zu sorgen. Das sind dann ganz verschiedene Aufgaben. Und das Kalchrein, das ist eine Anstalt des Ostschweizer Strafvollzugskonkordats. Das liegt in so einem ehemaligen Klosterkomplex auf dem Land im Thurgau. Das sind um die 45 junge Männer zwischen 16 und 25 Jahren untergebracht.
Nur Männer?
Es sind nur Männer, genau. Die haben alle ein sogenannt schweres Delikt begangen. Also ein schweres Delikt ist zum Beispiel eine Vergewaltigung oder ein Mord oder Raub. Und die sitzen dort ihre Strafe ab, aber nicht nur das, sondern sie arbeiten auch ihre Delikte auf und schließen im Idealfall eine Berufsausbildung auch ab in diesem Maßnahmezentrum. Das ist so die eine Problemlage und dazu kommt, dass diese Jugendlichen und jungen Männer oft auch schwierige Erlebnisse, traumatische Erfahrungen mitbringen, die dort dann auch aufgearbeitet werden sollen.
Das Letzte, was du gerade gesagt hast, klingt jetzt für mich so, das wäre genauso ein Punkt, wo dort mindestens psychoanalytische Methoden oder Denkweisen angewendet werden, da im Kalkrein mit diesen straffälligen Jugendlichen.
Genau, es kommen nicht nur psychoanalytische Methoden und Denkweisen dort zum Zug, aber sie sind dort einfach sehr präsent, was auch am Leiter des Kalkrein liegt. Das ist übrigens auch im Maßnahmezentrum Uetikon und so, das auch ein Leiter hat, der sehr stark psychoanalytisch denkt. Aber therapeutische Überlegungen, die fließen im Kalchrein eigentlich in alle Lebensbereiche ein. Also die Probleme, die werden immer dort angepackt, wo sie auftauchen, wenn jetzt ein Jugendlicher seinem Berufsbildner oder seiner Berufsbildnerin von einem Missbrauch erzählt, den er erlebt hat, dann geht dieser Berufsbildner darauf ein. Und dann wird das vielleicht in der Therapie nochmal aufgegriffen. Aber genau, das ist überall präsent und überall fließen dementsprechend auch psychoanalytische Überlegungen mit ein. Vorausgesetzt, die Personen haben ein Interesse an diesen Konzepten.
Also die Personen meinst du, die jungen Männer?
Die Bezugspersonen. Die jungen Männer, glaube ich, haben meistens kein Interesse daran. Aber die also jeder Jugendliche wird begleitet von einer Sozialpädagogin, einer Berufsbildnerin, einer Therapeutin. Und je nach Zusammensetzung ist da dieses psychoanalytische Denken halt stärker oder weniger stark vertreten. Entsprechend fließt das mehr oder weniger stark ein.
Es gibt ja sozusagen dieses Klischee-Vorstellung, die wahrscheinlich jeder und jeder hat von der Psychoanalyse. Eine Person liegt auf der Couch und der andere sitzt mit dem Rücken zu der Person und sagt nichts oder sehr wenig und die Person auf der Couch redet. Welche konkreten Mittel, kannst du das sagen, der Psychoanalyse werden jetzt in diesem Verein und im Kalkrein eingesetzt?
Das mit den Mitteln ist ein bisschen tricky, weil es in der Psychoanalyse, und das macht sie auch so schwierig fassbar, denke ich, gibt es nicht so eine Trickkiste, in die man greifen kann und dann diese Mittel rausholen. Der Ansatz ist sehr komplex und schwer fassbar, aber ich glaube, am ehesten kann man ihn anhand der Begrifflichkeiten, die da fallen, festmachen. Zum Beispiel Konzepte wie die Übertragung oder die Gegenübertragung, das Unbewusste, das eine wichtige Rolle spielt. Dann spielt sicher die Analyse von Beziehungsdynamiken auch eine große Rolle zwischen den Bezugspersonen und den Jugendlichen. Das Reflektieren der eigenen Rolle als Fachperson auch dann in Intervisionen und Supervisionen. Es sind solche Dinge, an denen sich dieses Denkmodell vielleicht am greifbarsten festmachen lässt, jetzt für Außenstehende. Was es aber wirklich nicht gibt im Kalschrein, das sind Couches und auch keine Stumpen, die geraucht werden. Und keine Teppiche und Bücherregale und Altbauzimmer.
In das Kalkrhein-Maßnahmezentrum schicken ja mehrere Kantone straffällig gewordene Jugendliche. Kannst du sagen, sind die aus verschiedenen Schichten? Gibt es Schichten, die stärker vertreten sind?
Nein, das ist wirklich ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Also es geht durch alle Schichten, und es gibt jetzt auch nicht einen privaten Maßnahmevollzug, wo die privilegierteren Jugendlichen dann hinkommen. Das ist wirklich sehr klar, gleich verteilt.
Andreas Wepfer heißt der Leiter vom Kalkrhein, du hast schon angesprochen, und der sagt jetzt einen Satz, den ich jetzt interessant finde. Es ist ja eine Art des Gefängnisses, auf jeden Fall eine Strafvollzugsanstalt, das Kalkrhein. Und er sagt den Jugendlichen, am meisten graut den Jugendlichen bei ihm vor der Persönlichkeitsentwicklung, also wenn es sozusagen um solche Maßnahmen geht. Wie hat er das bemerkt? Wie wirkt sich das aus, dass denen so graut? Und was ist unter Persönlichkeitsentwicklung dann genau zu verstehen?
Ich glaube, als erstes muss man verstehen, was eine Maßnahme ist. Das ist nämlich eine Besonderheit des schweizerischen Strafrechts. Im Gegensatz zu einer Gefängnisstrafe stehen bei einer Maßnahme erzieherische und therapeutische Überlegungen im Vordergrund und nicht in erster Linie das Strafen, auch wenn es natürlich auch dieses Strafen der Komponente hat, weil es ist ja auch eine Form des Freiheitsentzugs. Und das ist auch im Strafgesetzbuch so festgeschrieben, das fand ich noch interessant, auch die Formulierung. Dort steht nämlich, wer unter 25 Jahre alt ist und, Zitat, in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört ist, dem kann eben eine Maßnahme auferlegt werden, weil man eben davon ausgeht, dass diese Persönlichkeit in jungen Jahren noch formbar ist. Das klingt bevormundend, und das ist es natürlich auch. Und die Jugendlichen im Kalschrhein, die kommen ja alle nicht freiwillig dahin. Das ist eine richterliche Verfügung. Die wollen auch nicht da sein. Dazu kommt, dass dieses an sich selbst arbeiten ziemlich schmerzhaft und auch sehr anstrengend ist. Und wenn man das dann auch noch nicht will, dann sperrt man sich natürlich total. Also ich glaube, das merkt man ziemlich schnell in der Arbeit mit den Jugendlichen, ob die das wollen oder nicht. Und am Anfang wollen das halt alle nicht. Genau, und da hat Andreas Wepfer auch gesagt, so im Vergleich wäre vielen Jugendlichen vielleicht auch einfach eine reine Gefängnisstrafe lieber, weil man sich da diese ganze Arbeit an sich selbst ersparen kann, und ein Freiheitsentzug ist ja auch beides. Also nicht, dass der jetzt eine Gefängnisstrafe schönreden wollte, aber es ist halt nochmal anstrengender.
Können sich die dort überhaupt sperren gegen sowas? Können die sich lange sträuben oder müssen die da alle dann durch? Durch diese persönlichkeitsentwickelnden Maßnahmen?
Also man kann das ja niemandem einfach aufzwingen. Und die meisten Jugendlichen, die verbringen ja eben so zwischen 2 bis 4 Jahre dort. Und Andreas Wepfer hat gesagt, dass 3/4 dieser Zeit versucht man, eine Beziehung aufzubauen zu den Jugendlichen, und die sperren sich. Und sobald man es irgendwie geschafft hat, so eine tragfähige Beziehung aufzubauen und Vertrauen herzustellen, hat man eigentlich schon fast alles geschafft. Aber das ist eigentlich der Kern der Maßnahme, dass man genau das erreicht.
In eigener Sache. Zwar sind wir ein Audio-Only-Podcast, aber trotzdem sehen wir auch irgendwie aus. Und dieses Aussehen wurde soeben erneuert. Matthias Bader von Klare Grafik hat uns ein neues Logo verpasst und auch die anderen optischen Elemente aufgebrezelt.
Wenn dir dieser Podcast auch inhaltlich gefällt, möchten wir wieder mal daran erinnern. Es hilft uns sehr, wenn du ihn positiv bewertest oder ihn an FreundInnen, Bekannte und Verwandte weiterempfiehlst.
Außerdem kannst du diesen Podcast auch finanziell unterstützen. Geh auf unsere Steady-Seite. Dort kannst du ein Bezahlabo abschließen. Es gibt zwei Varianten namens Hütte und Palast, je nach Geldbörse. Den RSS-Feed von Steady kannst du mit der von dir bevorzugten App verknüpfen. Gratis und franco ist unser Newsletter, für den du dich ebenfalls bei Steady einschreiben kannst, um keine Folge zu verpassen.
Falls du lieber einen beliebigen Betrag überweisen willst, dann geht das über PayPal oder per Banküberweisung. Geh auf unsere Homepage hoerkombinat.ch, alles andere erklärt sich von selbst. Außerdem findet man das Hörkombinat auf Instagram, LinkedIn und Blue Sky. Ja, wir haben einige uns als untauglich erscheinende Social-Media-Kanäle über Bord geworfen.
Vielen Dank fürs Teilen und Unterstützen.
Jetzt hast du gesagt, auch der Verein für psychologische Sozialarbeit kriegt zum Teil die Familien zugewiesen von anderen Behörden. Hast du festgestellt, mit dem Selbstverständnis als Psychoanalytikerin sperrt sich da manchmal was? In der ersten Folge haben wir gehört, viele Psychoanalytikerinnen sehen so ein großes emanzipatorisches Potenzial und eine Befreiung des Individuums und so weiter. Ich kann mir vorstellen, das verträgt sich nicht ganz mit so dem Alltag in so einem Maßnahmezentrum und so weiter.
Ja, also ich glaube, das ist schon ein Widerspruch, so diese Zusammenarbeit mit den Behörden oder so dieses psychoanalytische Denken in diesem behördlichen Kontext, in dem es auch viel Zwang gibt. Und das sehen, glaube ich, auch alle so. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass die Familienbegleiterinnen des VPSZ mehrheitlich sehr positive Erfahrungen machen mit den Behörden. Das ist ja meistens eine Sozialarbeiterin oder ein Sozialarbeiter, der da sitzt für diese Behörde. Und die sind dann meistens auch sehr interessiert an den Ansätzen, die diese Familienbegleiterinnen vom VPSZ mitbringen, weil sie eben unkonventionell sind und neue Blickwinkel öffnen. Und dann gelingt es auch meistens, so ein gemeinsames Fallverständnis zu entwickeln und dann gemeinsam zu arbeiten. Und ich glaube, im Karlsruhe zeigt sich das noch ein bisschen krasser, weil das eben als Justizvollzugsanstalt auch dem Amt für Justizvollzug des Kantons Thurgau unterstellt ist, also von den Behörden auch gewisse Zielsetzungen verordnet bekommt. Da lässt sich immer noch viel selbst gestalten. Aber was halt bleibt, ist, dass es eben doch eine Strafvollzugsanstalt ist. Andreas Wepfer, der spricht sogar von einer totalen Anstalt. Die Jugendlichen kommen durch eine richterliche Verfügung dorthin. Das ist ein Entscheid, in dem sie wirklich maximal unmündig sind. Und da müssen sie quasi gegen ihren Willen, auch wenn das Ziel eben ist, dass dann irgendwann mit ihrem Willen passiert, aber zumindest eine lange Zeit gegen ihren Willen zu möglichst funktionsfähigen Mitgliedern der Gesellschaft gemacht werden. Und das ist schon ein inhärenter Widerspruch zur Psychoanalyse, die ja eben gerade nicht normierend vorgeht und die vom Individuum ausgeht und die als Denkmodell auch auf Nichtkonformität ausgelegt ist dadurch. Und das sagt auch Andreas Wepfer, dass das ein totaler Widerspruch ist. Mhm. Aber gleichzeitig sagt er halt auch, wenn ich im Alltag mit diesem Denkmodell arbeiten will, dann muss ich diesen Widerspruch halt auch aushalten.
Wir sprechen auch jetzt im Fall vom Karlsruhe wirklich von Männern, die Gewaltdelikte auch begangen haben, junge Männer, bis hin, weiß ich, Raub, Vergewaltigung, alles das kommt vor. Bei dir steht auch noch in Bezug jetzt auf das VPSZ, dass die mit ihren Ansätzen wertvolle Impulse liefern können, wenn klassisch sozialarbeiterische Ansätze nicht weiterhelfen. Heißt denn das auch, dieser Verein bekommt eher die schweren Fälle zugewiesen, wo man sich erhofft, gerade von dieser originellen Psychoanalyse, dass sie da was bringt, wo anderes schon versagt hat? Ist das so?
Also was schon so ist, dass sie schon eher schwere Fälle zugewiesen bekommen. Was die Familienbegleiterinnen nicht sagen können, ist, wie stark das jetzt mit ihrer explizit psychoanalytischen Ausrichtung zu tun hat. Was aber sicher eine Rolle spielt, ist, dass sie eben ein therapeutisches Wissen mitbringen und ein diagnostisches Wissen auch und ein therapeutisches Netzwerk. Und das ist gerade wichtig, wenn psychische Erkrankungen in der Familie eine Rolle spielen. Also wenn zum Beispiel eine Suchterkrankung vorliegt oder eine Borderline-Störung oder Depressionen oder so. Und dann haben sie einfach dieses Rüstzeug, das andere Familienbegleiterinnen nicht oder weniger haben. Und was aber sicher auch einfach so ist, ist, dass die Behörden diese Familienbegleiterin auch kennen, gute Erfahrungen gemacht haben und ihnen deswegen diese schwierigen Fälle übergeben.
Du hast schon gesagt, im Kalkrhein gibt es ganz möglicherweise knallharte Auflagen, die dieses Maßnahmenzentrum erfüllen muss. Wie werden denn dort und beim VPSZ die Erfolge gemessen? Man kann natürlich sagen, im einen Fall Rückfallquote, das wäre eine ganz einfache Zahl. Geht es um solche Sachen oder wie werden Erfolge bei diesen beiden Einrichtungen festgesetzt?
Also in der Erfolgsmessung spielen diese psychoanalytischen Konzepte jetzt auf dem Papier keine Rolle. Die Maßnahmenziele, die das Karl Schrein vorgeschrieben bekommt, die sind sehr allgemein. Also das ist Resozialisierung, Deliktfreiheit, die Senkung der Rückfallquote, solche Dinge, eine abgeschlossene Berufsausbildung. Und an dem, denke ich, kann man den Erfolg der Maßnahme messen. Ich habe jetzt keine Zahlen dazu. Andreas Webb hat gesagt, wenn man bei einem 17-Jährigen die Rückfallquote auf 50% senken kann, dann ist das ein Riesenerfolg. Genau, aber es gibt natürlich auch immer wieder Kritik, jetzt zum Beispiel an den Maßnahmen, dass die nicht kosteneffizient sind, dass die zu lasch sind. Da würde Andreas Webber jetzt sagen, auf die lange Sicht kommt das die Gesellschaft viel billiger, als wenn man das nicht gemacht hätte.
Jetzt haben wir schon gehört, der Andreas Webber ist jemand, der sehr von der Psychoanalyse kommt und der auch sagt in dem Text, dass ihm das ganze Rüstzeug, was er da bekommen hat, hilft sozusagen zu erkennen, was passiert, wenn er jetzt zum Beispiel mit so einem neuen Jugendlichen, der da zu ihm kommt, spricht, in Sachen Übertragung und Verdrängung und so weiter. Das heißt, dieses Denken ist sehr präsent, jedenfalls bei ihm und sicher auch nicht nur bei ihm, sicher auch noch bei anderen MitarbeiterInnen. Aber wenn sie dann Berichte verfassen an die Behörden zum Beispiel, dann kommen psychoanalytische Begriffe überhaupt nicht vor. Warum ist denn das so? So hat ja als Psychoanalyse so einen schlechten Ruf, dass man das lieber nicht erwähnt, auch wenn es einem geholfen hat in der Arbeit?
Ich fand das interessant. Andreas Webber hat gesagt, er findet, das gehört sich nicht, dass man dieses Vokabular in den Berichten braucht, weil das halt sehr voraussetzungsreich ist. Nicht alle Begriffe, manche tauchen dann vielleicht auch auf, Begriffe, die intuitiver verständlich sind. Andere sind zu voraussetzungsreich. Und das müssen ja alle, die diesen Bericht lesen, müssen den ja verstehen können. Der sagt, in der forensischen Psychologie braucht es moderne Begrifflichkeiten, was halt auch suggeriert, dass diese psychoanalytischen Begrifflichkeiten ein bisschen verstaubt sind.
Und er hat wirklich den Ausdruck gebraucht, es gehört sich nicht.
Mhm. Ja.
Wir haben im ersten Teil gehört von dieser Doppelfolge, dass Psychoanalyse von Anfang an immer wieder in verschiedenen Strömungen mit recht großen Ansprüchen angetreten ist, an das Individuum zu befreien, sozusagen auch zu einer besseren Welt irgendwie beizutragen. Sind solche Ideen, bist du denen noch begegnet im Kalkrein und beim VPSZ? Oder sind diese Betriebe sehr einfach in der Praxis verhaftet, in Einzelpersonen, mit denen sie zu tun haben?
Grundsätzlich der VPSZ, der hat schon den Anspruch und kommuniziert das auch so, dass durch das psychoanalytische Denken über Einzelfänomene auf größere gesellschaftliche Zusammenhänge schließen zu können. Der hat jetzt als Verein nicht eine explizite politische Ausrichtung, aber mindestens ein Teil seiner Mitglieder bringt das sicher mit. Es gibt auch Veranstaltungen, in denen das stärker jetzt zum Tragen kommt, zu dieser Anspruch und dieses Denken, aber das passiert halt dann eher in der Theorie. In der Praxis ist es so, dass diese ganzen Überlegungen dann höchstens eine nebengeordnete Rolle spielen, weil da einfach andere Fragen drängender sind, so alltägliche Nöte. Im Karl Schrein, denke ich, ist das nicht anders. Am Schluss kommt es darauf an, wer die Psychoanalyse anwendet, oder die Psychoanalyse hat ja an sich nicht eine Agency, sie hat so dieses kritische Potenzial, aber das kann sich halt nur entfalten, wenn die Person, die so denkt, das auch mitbringt, ein Interesse daran. Das Karl Schrein als Institution verkörpert dieses gesellschaftskritische Denken natürlich nicht. Die einzelnen Personen, die da arbeiten, vielleicht schon.
Und jetzt noch, das kommt auch im Text so vor, dass man also viel mit so Institutionen zu tun hat, aber bei dir steht das so, im Kern ist die Psychoanalyse ein institutionskritischer Ansatz. Ist sie das noch, merkt man das noch an diesen zwei Beispielen, wo du zu Besuch warst, die ja selbst Institutionen sind auf eine Art?
Wenn, dann merkt man es nicht an der Institution per se natürlich, aber an den Personen, die darin arbeiten. Wobei jetzt fraglich ist, inwiefern der VPSZ eine Institution ist, aber ja. Aber ich glaube schon, methodisch ist die Psychoanalyse ja auf Nichtkonformität ausgelegt, weil sie den Fokus eben auf das Individuum legt und quasi von unten denkt und nicht normierend vorgeht und von oben kommt und versucht, etwas wieder in Ordnung zu bringen. So Insofern würde ich sagen, ist sie das noch, ja. Was ich aber auch interessant fand, ist, dass so die, das hat auch Andreas Wepfer im Gespräch gesagt, so, er hält nicht viel von diesen Glaubenskriegen und die sind vielleicht auch ein bisschen vorbei, dass so die Psychoanalyse besser ist als andere Ansätze. Und die Psychoanalyse ist gleichzeitig aber auch einfach überall, sie ist so in all diese Ansätze rein diffundiert und wir kommen gar nicht mehr ohne dieses Denken aus, weil es einfach überall ist, weil es so grundlegend ist dafür, wie wir alle denken.
Die Psychoanalyse ist aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken, auch nicht in der Praxis, jenseits des Therapieraums. Doch wie lange noch? Im Podcast Rätsel des Unbewussten, Psychoanalyse und Psychotherapie erläutert das Analytiker-Innenpaar Ceci Lötz und Jakob Müller die Frage, warum die Zukunft der Psychotherapie gefährdet ist. Psychotherapie, wie wir psychisches Leid verstehen, ist immer auch ein Spiegel der Gesellschaft. Was sagt die Art und Weise, wie wir mit psychischem Leiden umgehen, über uns als Gesellschaft aus? Die Geschichte der Psychotherapie zeigt deutlich, therapeutische Techniken und Denkweisen korrespondieren stets mit gesellschaftlichen Entwicklungen. In einer Gesellschaft, die durch ökonomische Effizienz und Leistung geprägt ist, erscheinen psychische Krankheiten als Funktionsstörungen, die möglichst schnell korrigiert werden müssen. Die entscheidende Frage: Wird psychisches Leiden als dysfunktional gesehen oder wird es in einen gesellschaftlichen, biografischen und existenziellen Kontext gestellt? In der Folge «Wie entstehen psychische Krankheiten?» konkretisieren Lötz und Müller ihre Überlegungen zur Wechselwirkung zwischen Individuum und Gesellschaft. Nach psychoanalytischen Modellen ist psychisches Leid immer auch Ausdruck der Beziehungsgeschichte eines Menschen. Wir sind immer auch das, was unsere soziale Welt ist, weshalb die Häufung psychischen Leids immer auch das Symptom einer gesellschaftlichen Krise ist. Keine Seele ist unverwundbar und jemand mit einem labilen psychischen Gleichgewicht muss nicht unbedingt krank werden, wenn er in gute soziale Strukturen, eine sinnvolle berufliche Aufgabe und andere haltgebende Rhythmen eingebunden ist. Die beiden deuten die massive Zunahme psychischer Erkrankungen in den westlichen Gesellschaften durch den sozialen Strukturwandel, durch die Erosion traditioneller sozialer Bindungen und stabiler Lebensläufe mit sozialer Einbindung. Sie sagen, eine Gesellschaft mit atomisierten Einzelpersonen, die in rastloser Konkurrenz um Überleben und Anerkennung stehen, bietet viele Gelegenheiten, das psychische Gleichgewicht zu verlieren. Das psychische Selbst ist in unserer Gesellschaft ebenso gefährdet wie die Theorie der Psychoanalyse. Die Gefährdung dieser Theorie zeigt sich hier in Zürich auch ganz konkret. Wie wir bereits in der letzten Folge erwähnt haben, ist die Zukunft des psychoanalytischen Seminars ungewiss. Dort wurden über Jahre viele Personen zu anerkannten psychoanalytischen PsychotherapeutInnen ausgebildet. Doch nun hat das Bundesamt für Gesundheit seine Zulassung verweigert. Was nun ohne offizielle Akkreditierung passiert, ist offen. Was aber im psychoanalytischen Seminar definitiv stattfinden wird, ist der WOTS-Talk. Wo steht die Psychoanalyse heute? Persönlichkeiten aus der psychoanalytischen Szene werden zusammen mit WOTS-AutorInnen diese Frage beleuchten. Moderiert wird die Veranstaltung von Adrian Ricklin, den wir im ersten Teil dieser Doppelfolge gehört haben. Der Talk findet am Donnerstag, 21. August um 19.30 Uhr statt. Den Link zur Veranstaltung findet ihr in den Shownotes. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.